Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Berliner Kulturszene ist nach drastischen Haushaltskürzungen Ende letzten Jahres so richtig auf die Barrikaden gegangen. Es gab dann kleine Korrekturen, aber was befürchtet wurde, dass es erst der Anfang einer Sparwelle sein wird, das liegt nun ja schwarz auf weiß im neuen Entwurf für den Doppelhaushalt 2026-27 vor, der jetzt ins Parlament wandert. 110 Millionen Euro sollen eingespart werden. So hat es die Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson heute im Rundfunk Berlin-Brandenburg gesagt. Im Vergleich zu 130 Millionen bei der letzten Sparrunde, nur diesmal bleiben die Protestmails aus der Kultur aus, zumindest noch. Claudia van Laak, Berliner Landeskorrespondentin, was bedeuten diese geplanten 110 Millionen Euro pro Jahr denn jetzt? Das klingt nicht unbedingt danach, als ob die Kultur aufatmen kann.
Also ehrlich gesagt muss man bei diesen Zahlen noch ein kleines oder eher sogar ein größeres Fragezeichen machen. Denn Sarah Wedel-Wilson sprach heute von diesen 110 Millionen. Schaue ich mir aber diesen Haushaltsentwurf an, der ja gestern vorgestellt wurde, sieht man tatsächlich sowohl für 2026 als auch für 2027 ein Plus, also kein Minus. Das konnte ich nicht aufklären. Ich habe eine Frage gestellt an die Kulturverwaltung. Die sahen sich dazu nicht in der Lage. Also da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Aber wichtig ist, glaube ich, dass wir ja mit der neuen Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson eine Frau haben, die wirklich für die Kultur auch kämpft. Vielleicht noch ein Hinweis. Wir erinnern uns, der vorherige Kultursenator hieß Joe Cialo. Sie war ja zuvor Präsidentin der Musikhochschule Hans Eisler. Das heißt, sie hat da auch schon eine große Führungsverantwortung gehabt. Und sie kämpft für die Kultur und sie genießt das Vertrauen der Berliner Kulturszene im Gegensatz zu Cialo. Und sie hat heute eben im RBB gesagt,
die Ausgangslage waren Einsparungen von 160 Millionen Euro in der Kulturlandschaft in Berlin. Und ich habe von Anfang an gesagt, das schaffen wir nicht. Kein Protest, kein auf den Tisch hämmern, sondern einfach sagen, das schaffen wir nicht. Wir können nicht diese großartige Kulturlandschaft, die so viel bedeutet für unsere Stadt, weiterführen mit solchen Einsparungen. Und so sind wir in die Verhandlungen hineingegangen.
So, und jetzt sind wir eben bei minus 110 Millionen Euro, so sagt sie es. Und wir werden nochmal genauer hinschauen, wenn eben der Einzelplan, so heißt es ja, vorliegt, also der genaue Haushalt so in ein paar Wochen.
110 Millionen Euro mit Fragezeichen, sage ich jetzt mal. Nicht gerade wenig. Wo werden die Einsparungen greifen? Weiß man das schon?
Das wissen wir noch nicht genau. Dieser Einzelplan, so heißt es ja, diese genauen Aufschlüsselungen, das liegt noch nicht auf dem Tisch, wird so ungefähr in 4 Wochen den Parlamentariern zugeschickt. Dann wissen wir mehr. Was wir wissen ist, dass es gab das Gerücht, dass möglicherweise ein gesamtes Haus, ein Theater geschlossen werden könnte. Da sagt sowohl die Kultursenatorin als auch der regierende Bürgermeister Kai Wegner, nein, wir werden kein Haus schließen.
Und wie sieht es mit der Sanierung der Komischen Oper aus?
Die soll weitergehen, allerdings abgespeckt.
Dann ist da ja noch die Rede von einer Summe von 20 Millionen Euro, die für einen Transformationsprozess zur Verfügung stehen soll. Worum geht es da?
Also es sind tatsächlich zweimal 20 Millionen Euro und das hängt damit zusammen, dass die Kultursenatorin eine Menge vorhat. Also sie will Strukturen wirklich umbauen, sie sagt modernisieren. So sollen zum Beispiel alle Landesbühnen eine gemeinsame Ticketplattform erhalten. Momentan ist es ja noch so, dass jedes Theater für sich unterwegs ist und einen eigenen Online-Shop hat. Und in jedem Theater sitzen ja auch noch Menschen, zum Teil den ganzen Tag über hinter so einem Ticketschalter. Da kann man fragen, braucht man das heute noch? Das soll künftig aus einer Hand kommen und dazu braucht es eine Anschubfinanzierung. Und ein zweiter Punkt, die Theater sollen künftig auch ein gemeinsames Depot erhalten, also wo Bühnenbilder und anderes gelagert werden können. Auch das macht noch jedes Theater für sich. Und möglicherweise, das ist aber Zukunftsmusik, werden alle Theater wirklich langfristig gesehen in eine gemeinsame Stiftung überführt. Und da gibt es das Beispiel der Opernstiftung. Da sind die drei Berliner Opernhäuser bereits vor Jahren in eine gemeinsame Stiftung überführt worden. Und da sagt Sarah Wedel-Wilson, das sei ein gutes Vorbild. Das könne man möglicherweise auch mit den Theatern machen.
Mhm. Blicken wir, Claudia van Laak, noch mal kurz auf die Berliner Hochschulen. Am frühen Abend haben die Wissenschaftssenatorin Ina Cibora und die Landesrektorenkonferenz einen Kompromiss präsentiert. Wie sieht er aus? Worauf müssen sich die Hochschulen künftig einstellen?
Ja, es ist ja so, dass die Hochschulen mit einer Klage gedroht hatten. Das hing damit zusammen, dass es einen Vertrag gab, wo das Land gesagt hat, wir geben euch jedes Jahr 5% mehr Geld. Und das Land hat einfach diesen Vertrag gebrochen oder dagegen verstoßen und hat den Hochschulen 8% gekürzt. Da haben die Hochschulen gesagt, es geht nicht. Wir drohen da eine Klage an. Und hören wir da nochmal Julia von Blumenthal. Sie ist die Präsidentin der Humboldt-Uni und derzeit Sprecherin aller 11 staatlichen Hochschulen in Berlin.
Dass es einen massiven Vertrauensbruch gegeben hat, den wir ganz klar sehen im Abgeordnetenhaus und im Berliner Senat, die ja einen Vertrag, den sie selbst eingegangen sind, nicht eingehalten haben. Und für uns ist für das, was in Zukunft kommt, absolut entscheidend, dass das, was jetzt auf dem Tisch liegt, dann auch eine ganz andere Verbindlichkeit hat.
Und es sieht so aus, als ob die Hochschulen die Klage nicht einreichen, sagen wir mal, zunächst nicht einreichen. Julia von Blumenthal hat das auch noch vorsichtig formuliert.
Und was haben die denn jetzt konkret ausgehandelt?
Also das Land nimmt den Hochschulen Arbeit ab und Kosten. Die Pensionen übernimmt künftig das Land. Dann soll es eine gemeinsame landeseigene Baugesellschaft geben, extra für die Hochschulen. Und dann gibt es ein Versprechen, im nächsten und übernächsten Jahr soll es keine weiteren Kürzungen geben. Allerdings, und das war eben auch am Abend zu hören, längerfristig gesehen dürften die Berliner Hochschulen schrumpfen. Also da könnte es einen Abbau von Studienplätzen geben bis zu -14%. Das war die Zahl, die da heute genannt wurde.
Claudia van Laak aus unserem Landesstudio Berlin über bevorstehende Kürzungen im Kultur- und Wissenschaftsbetrieb mit noch einigen offenen Fragen. Vor der Sendung konnte ich über den Sparentwurf auch mit Oliver Rehse sprechen, Intendant am Berliner Ensemble. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Wir haben es gehört, ein Theater soll nicht geschlossen werden. Die Sanierung der Komischen Oper wird fortgesetzt. Das sind erstmal so zwei große Pfeiler. Sind Sie, Oliver Rehse, diesmal entspannt, was weitere Kürzungen betrifft?
Also ich glaube, man kann schon sagen, dass die Entscheidungen, die da jetzt gerade vorbereitet werden, final werden die dann ja erst im Herbst beschlossen. Aber der Doppelhaushalt, der jetzt vorgelegt wird, das ist schon ein Signal Richtung Kultur, dass man die Horrorszenarien, die wir im letzten Herbst erlebt haben und wo wir ja auch haben kämpfen müssen, wo wir protestiert haben, dass da ein Umdenken stattgefunden hat und dass Sarah Wedel-Wilson und auch die Regierende ein positives Zeichen Richtung Kultur setzen, wenn es auch nach wie vor Kürzungen gibt.
Ja, interessant, dass Sie das sagen, denn wenn man sich jetzt nochmal die Zahlen anguckt, so waren es beim letzten Mal 130 Millionen, die gekürzt wurden und diesmal sind es 110 Millionen. Also das ist ja immer noch eine erhebliche Summe und ich sag mal, von großen Protesten hin zu einem ja fast Einverständnis, ist es für mich erstmal erstaunlich, das so von Ihnen zu hören.
Also wir haben als Einrichtung mitgeteilt bekommen, dass es nun 3% Kürzungen sind und nicht mehr, wie vor kurzem uns noch angekündigt, 5%. Und dass außerdem die Tarifsteigerung voll übernommen werden, dass es für vulnerable Einrichtungen wie die wahnsinnig wichtigen Kinder- und Jugendtheater nur 1,5% Kürzungen gibt und in der freien Szene keine Kürzungen bei den Projektmitteln. Außerdem einen Etat für Transformation, um in der Zukunft noch effektiver zusammenzuarbeiten. Das finde ich angesichts dessen, was wir zuletzt als Drohkulisse hatten und was wir zum Teil mitgeteilt bekommen haben, nämlich 1,7 Millionen Kürzungen für unsere Einrichtung des Berliner Ensemble aus dem Stand von November auf Januar, ist das ein deutlich positiveres Signal. Das muss ich schon sagen.
Okay, was wird denn jetzt auf Ihr Haus, auf das Berliner Ensemble zukommen?
Also wir haben ja diese Kürzung kommen sehen und haben von daher eine Spielplanung gemacht, in der wir zwei größerformatige Premieren weniger geplant haben. Gleichzeitig bieten wir aber nicht ein reduziertes Angebot an, was den täglichen Spielplan angeht, sondern wir spielen sogar mehr. Das heißt, wir spielen die vorhandenen Repertoirevorstellungen auch an den Tagen, wo wir sonst Endproben gehabt haben und wir öffnen unsere Endproben für die Zuschauer, um auch da mehr Einnahmen zu generieren. Wenn Sie so wollen, versuchen wir als Berliner Ensemble nicht zu sparen, indem wir zum Beispiel Stellen nicht besetzen, was immer eine harte Maßnahme ist gegenüber den Künstlerinnen und Künstlern, sondern wir versuchen, mehr Einnahmen zu generieren. Wir quälen uns dahin, noch mehr Gastspiele zu machen, auch in der Provinz, und wirklich extrem viel zu leisten, aber mit dem Ergebnis, dass wir zum Beispiel in der jetzt gerade zu Ende gegangenen Saison mehr Zuschauer denn je in diesem Haus hatten. Das ist unsere Linie.
Herr Rehse, auch wenn das jetzt ganz gut klingt, an welchen Stellen tut Ihnen das Sparen dann doch auch weh?
Also natürlich heißt weniger produzieren, weniger neu produzieren, dass die Breite des Angebots zu reduzieren. Und natürlich trifft das immer auch die Teams zum Beispiel, die dafür engagiert worden wären. Da sind dann zwei Regisseurinnen, drei Komponisten und Videodesigner und Live-Musiker und Schauspielgäste weniger engagiert worden am Ende. Das heißt, Sparmaßnahmen gehen natürlich letztlich an den freien Künstlern raus, die dadurch weniger Jobs bekommen. Mhm. Und das ist etwas, was mir immer wehtut, weil ich natürlich richtig froh bin, interessante Künstler ans Haus zu holen und engagieren zu können und ihre Kunst ausüben zu lassen. Von daher ist es wichtig, dass das jetzt eine Übergangszeit ist und dass wir dann wieder zu der Planung zurückkommen, die es mal für 24 gegeben hatte, was die Etats angeht.
Die Intendanten traten nach den letzten Streichungen auch in Dialog mit dem Senat. Ich glaube, dass dieser Dialogprozess auch noch weitergeht. Was kommt dabei heraus? Ist es überhaupt ein Lernen, wieder miteinander zu sprechen, oder ein Überzeugen dessen von dem, was einem wichtig ist? Oder wird da auch gefeilscht unter den Intendanten? Und jeder versucht natürlich rauszuholen, was rauszuholen ist.
Interessante Frage. Erstmal muss ich sagen, haben wir in Corona-Zeiten gelernt, miteinander zu sprechen und nicht mehr so konkurrenzmäßig aufeinander zu gucken. Die Gefahr natürlich, wenn es jetzt um die Verteilung von Mitteln geht, ist, dass jeder nach seinem eigenen Haus schaut. Aber auch da haben wir ein paar Formate in letzter Zeit eingeübt, sag ich mal, bei denen zum Beispiel die 5 Schauspielbühnen gemeinsam in einem Raum mit Kulturpolitikern, mit Mitgliedern des Senats waren, auch der Kulturverwaltung, und miteinander darüber gesprochen haben, was man möglicherweise auch zusammen tun kann. Und das war ein extrem konstruktiver Prozess. Also da geht es um ganz praktische Dinge, gemeinsame Transportsysteme, gemeinsame Lagerhallen, gemeinsame Probebühnen, gemeinsames Ticketsystem, Dinge, die effektiver werden und günstiger werden, wenn man sie gemeinsam macht. Und ich muss sagen, auch und gerade der Dialog mit Kai Wegner hat an Fahrt aufgenommen. Ich war bei, ich glaube, 4 Treffen dabei. Beim ersten hat man gegenseitig noch sehr gefremdet und sich auch vorgehalten, was man fand, das nicht gut gelaufen ist. Beim letzten Mal gab es ein deutliches Signal vom Regierenden, das geheißen hat, dass eine Priorisierung der Kultur für ihn schon wichtig ist, was man ja jetzt auch daran sieht, dass die Kürzungen nicht mehr in der vollen Härte kommen. Da hat sich, glaube ich, auch die neue Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson erfolgreich stark machen können.
Das heißt, Sie vertrauen ihr und ihm?
Ich vertraue ihr, ja, weil sie wirft sich total rein. Sie hat extrem viel Arbeit an sich gezogen, indem sie diesen Kommunikationsprozess, der wirklich kompliziert ist, weil man ja auch noch die freie Szene mit an Bord nimmt, auch noch die Opernstiftung mit an Bord nimmt. Also da sind extrem unterschiedliche Player und das ist sehr viel Kommunikationsarbeit und die ist zuletzt bei Joe Scialo wirklich auf der Strecke geblieben. Da denken wir alle an den Tiefpunkt, als wir einen Zoom-Call hatten, in dem uns in einer Dreiviertelstunde mit 230 Einrichtungen in einem Zoom mitgeteilt wurde, dass nun top-down gespart würde. Das war das Szenario und das sieht jetzt ganz anders aus.
Eine letzte Frage stelle ich Ihnen noch zu einer praktischen Umsetzung. Sie haben das eben erwähnt, Herr Rehse, dass es diskutiert wird auch über ein gemeinsames Depot für alle Bühnen. Wie hat man sich das vorzustellen? Wird es dann Ausstattung an einem zentralen Ort geben oder wird man einfach untereinander austauschen, was in diesen Depots lagert?
Also das ist Zukunftsmusik. Das ist ja auch in dem Wort Transformationsetat eingeschrieben. Also da müssen wir lernen, glaube ich, uns untereinander kommunikativ auf den Stand zu bringen, wer macht das eigentlich wie. Da haben die technischen Direktoren teilweise schon ein gutes Wissen, aber die Logistik, dass wir nun uns, also das BE sich im Fundus der Staatsoper bedienen würde oder die Schaubühne in den Lagerräumen, die wir in Oranienburg haben, ihre Bühnenbilder abstellt, das wäre ja ein logistischer Irrsinn, muss ich sagen. So kann das nicht funktionieren. Das heißt, da müssen neue gemeinsame Strukturen aufgebaut werden. Und das ist insofern nicht zu erwarten, dass das jetzt, sagen wir, im nächsten Jahr bereits Realität wird.
Oliver Riese, Intendant des Berliner Ensembles, über den Entwurf für den Berliner Doppelhaushalt und die erneuten Kürzungen für die Kultur. Herr Riese, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, danke sehr.
Und wir sind gespannt, wen die Sparmaßnahmen dann richtig hart treffen. Das ist am heutigen Tag noch nicht abzusehen.